ich mag auch die Welt, ich will was erleben, ich will was sehen und das ist für mich auch ganz, ganz wichtig und so auch die Eindrücke zusammen, die ich brauche, um zum Schluss unser Weingut auch weiterzuentwickeln. Damals hieß es ja, Entschuldigung, wir lassen keinen Winzer mit einer Glasflasche neben unseren Präsidenten. Wir haben seit Tag 1 schon gesagt, es muss darum gehen, dass du, wenn du was trinkst, etwas hast zum einen, was dir gut tut, was aber auch unverwechselbar ist. Mir ist es ja viel wichtiger als der Preis zum Schluss zu sagen, wo entwickelt sich die Qualität. Das ist eigentlich ganz schön zu sagen, weil ein Wein entwickelt sich auch nie gleichmäßig. Wenn du an Geld denkst und einen guten Wein machen willst, wird immer schief gehen, weil du im Zweifelsfall die falsche Entscheidung triffst für das Portemonnaie und nicht für die Qualität.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Christoph, schön wieder mit dir hier zu sein.
Hi Malte, heute geht's wieder mit einem Genussthema los.
So ist es. Wer uns kennt, weiß ja schon, wir verbinden das Nützliche mit dem Köstlichen. Christoph, du hast ja in der Vergangenheit beim Stern und das hat uns zu einer ganz besonderen Einladung verholfen. Der ehemalige Chefredakteur Christian Krug hat dich eingeladen in den Anglo-German Club hier nach Hamburg. Eine ganz feine Geschichte direkt an der Alster und ich durfte mit. Und wir waren eingeladen zu einem Wine-Tasting mit Jochen Dreißigacker.
Genau, Anlass war die OMR, wo Jochen ja auch immer vor Ort ist, wo wir auch, kann man sagen, ist wahrscheinlich die einzige Konstante in dieser ganzen Messe über die Jahre, wo sich zwischen Marketing und Krypto und jetzt KI alles jedes Jahr munter durchwechselt und auch die Sponsoren, dass da immer Jochen Dreißigacker steht und wir immer ihm helfen, dass er ein bisschen mehr Leergut mit zurücknimmt als volle Flaschen, oder?
Ja, richtig. Und so jede WhatsApp ab 17 Uhr ist eigentlich immer nur Dreißigacker-Fragezeichen.
So, genau. Und er war am Vorabend, wie du gesagt hast, im Anglo-German Club und da hatte Christian ein paar Leute, Weggefährten, spannende Persönlichkeiten, auch Julia Jäkel war da, Alexander von Schwerin war da. Du hast dich sehr lange mit Stefan Aust unterhalten. Da haben wir an einem schönen, das war auch schönes Wetter, standen wir da an der Alster und Jochen hat uns durch seine ganzen Weine mal probieren lassen. Wir haben da auch dieses Gespräch gemacht, was wir jetzt gleich hören. Was sagst du denn zu den ganzen Weinen? Du hast doch das erste Mal das ganze Sortiment von ihm durchprobiert, oder?
Ja, und ich glaube, es war ganz ehrlich das sehr hochwertige Sortiment. Das waren ja keine Schraubverschlüsse mehr wie auf der OMR, sondern da wurde entkorkt und das waren ja richtig edle Gewächse. Ganz toll, ich glaube, wir haben uns da 5, 6 verschiedene Rebensorten probiert. Sehr komplexe Geschichten mitunter. Ich glaube, das wird er uns ja auch gleich erzählen. Da ist ein Vintage-Riesling dabei. Oh, wenn ich das Konzept dahinter richtig verstanden habe, ist das am Ende ein Cuvée verschiedener Riesling-Jahrgänge.
Ich glaube, 8 Stück sogar. Ja. Gab aber auch so ein Geversberg 2015, von dem es wirklich nur noch ein paar Flaschen gibt. Und der war auch echt komplex schon, also auch schon wirklich alt, kann man sagen. Hat auch wahnsinnig gut geschmeckt. Generell waren das alles eher komplexere Weine als jetzt so, ich sag mal, so ganz zugängliche Terrassenweine. Wobei ich von seinem Bubbles sehr überzeugt war. Also er hatte ja jetzt auch ein, was nicht auf einer Chardonnay-Basis ist, sondern auf einem Riesling-Basis auch. Das heißt, hat ein bisschen mehr Säure, aber kann ich mir vorstellen, dass man den an einem warmen Sommertag, dass die Flasche da nicht alt wird.
Köstlich. Alles andere war aber wirklich recht anspruchsvoll und ich bekenne mich auch eher zum Terrassentrinker.
Wir haben ja auch mit Jochen dort über das Business gesprochen. Er hat ja noch einen Bruder, der auch in der Weinwelt unterwegs ist. Und während Jochen sich eher um das gehobene Klientel kümmert, geht sein Bruder eher in die Breite. Da haben wir auch drüber gesprochen, wie kam es dazu? Wer wäre jetzt in der Krise resilienter aufgestellt? Wie kam er überhaupt von der, ich glaube, er war ja Steuerfachangestellter oder hat eine Steuerausbildung auf jeden Fall gemacht. Wie kommt man da eigentlich am Ende in den Weinberg rein? Wie funktioniert sein Business? Wie wichtig ist auch er als Marke für den Weinverkauf? Ist ja auch ein ganz wichtiges Thema heutzutage. Ich meine, auch sein Name ist ja sehr bekannt, auch dadurch, dass er auch schon auf der OMR auf Messen stand, dass er mit Paul Ribke irgendwie auch so ein paar Rieslingen gemacht hat und so weiter. Also er ist ja auch schon so ein Promi unter den Winzern.
Ja, super charismatischer Typ und wir sprechen ja auch über die Promis, die er da quasi bewirtet hat. Da gibt es ja auch die ein oder andere Anekdote und du fängst ja auch schon mit einer sehr wilden Eingangsfrage an.
Genau.
Deshalb sollten wir gleich mal reinhören, aber wir haben noch unseren Sternehinweis.
Genau, gebt uns gerne eine Sternebewertung, die ihr fair finden würdet. Ich denke, unter 4 wäre nicht angemessen, aber Spaß beiseite. Gebt uns gerne, was ihr da wollt. Wichtig ist ja, dass ihr es tut, weil wir dann natürlich unsere Reichweite ausbauen und weiter mit so bekannten Persönlichkeiten sprechen können.
Und jetzt hören wir mal rein.
Jochen, ich muss mit einer Geschichte einsteigen, die ich einfach zu gut finde. Du bist mal bei einer Journalistenweinprobe eingeschlafen. Bitte sag mir mal, dass das heute nicht passieren wird.
Es wird definitiv nicht passieren.
Was hat es damit auf sich?
Älter und weiser. Ich glaube, kurz gesagt, ich habe schon immer versucht, alles zu geben. Manchmal war es ein bisschen zu viel. Das heißt, aus dem Weinberg ins Flugzeug nach Norwegen, die Journalistenproben abends. Und wer mich kennt, weiß, ich bin ein Morgenmensch, aber ich bin oftmals abends müde. Da war ich zu müde und bin tatsächlich bei einer Frage eingeschlafen. Wurde aber rechtzeitig geweckt, konnte es auch beantworten. Aber es war ein peinlicher Moment tatsächlich.
Jochen, beim Staatsbesuch von Barack Obama haben deine Weine offenbar mal das Menü begleitet, wenn ich das richtig gehört habe. Du hast später mal erzählt, die Flaschen seien auch zu Obama gelangt, aber du selbst durftest nicht zum Dinner, weil ein Winzer mit einer Weinflasche für den Secret Service ein bisschen zu viel des Guten waren. Ist das, würdest du sagen, das ist die härteste Form von Markenaufstieg, dass die Flasche reinkommt, der Winzer aber draußen bleiben muss?
Siehst mal, also es war tatsächlich, final hätte es sogar funktioniert, aber damals war es so, du musstest so viel vor Ort Kontrollen, auch die Weine, es wurde ja alles vorher probiert, analysiert, also irrwitzig, und damals hieß es ja, Entschuldigung, wir lassen keinen Winzer mit einer Glasflasche neben unseren Präsidenten, aber es war tatsächlich beim Menü, hat er irgendwann gefragt, weil ihm die Weine gut geschmeckt haben, wo sind denn die Winzer? Und da war man leider nicht da, ich habe mich sehr geärgert, ich hätte ihn gerne kennengelernt.
Jochen, du hast mit 16 eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht, auf Wunsch deiner Eltern, die dich nicht im Weingut sahen. Heute bist du einer der bekanntesten Winzer Deutschlands. Hat die Steuerkanzlei dir beim Unternehmertum mehr gebracht als jede Winzerschule?
Das nicht. Also ich sag mal so, ich habe viel gelernt. Meine Eltern haben mich nicht als Winzer gesehen, weil ich einen älteren Bruder hatte und mir ganz klar gesagt haben, der Betrieb ist zu klein für zwei. Ich soll was anderes machen. Sie dachten auch, ich will nur Winzer werden, weil ich nichts anderes kenne, und haben mich dann, weil ich tatsächlich kein guter Schüler war, zum befreundeten Steuerberater in die Lehre geschickt. Ich habe dort viel gelernt, was menschlich angeht. Ich habe auch wirklich viel mitgenommen, aber es war nie meine Leidenschaft. Ich habe immer geguckt, wann ist 17 Uhr, wann kann ich gehen? Und ich habe ja 4 Wochen nach dem Start meiner Ausbildung schon die Lehrbetriebe für 3 Jahre später quasi unterschrieben. Und ich muss sagen, mit dem ersten Tag in der Winzerlehre habe ich nie wieder auf die Uhr geschaut. Und da merkst du auch, was treibt dich an? Und das war, sag mal, beim Steuerberater nicht unbedingt so, aber ich habe wahnsinnig viel gelernt auch. Und er war sehr, sehr großzügig und sehr nachsichtig mit mir, wo ich auch sehr dankbar bin.
Hast du aus der Lehrzeit als Steuerfachangestellter etwas mitgenommen, was dir die Tätigkeit als Winzer heute noch erleichtert?
Also ich glaube, es ist immer gut, eine Bilanz lesen zu können. Auch wenn es als Winzer ganz klar die erste Grundregel ist, nicht aufs Geld zu schauen, wenn du eine gute Qualität machen willst. Wenn du an Geld denkst und einen guten Wein machen willst, wird immer schief gehen, weil du im Zweifelsfall die falsche Entscheidung triffst für das Portemonnaie und nicht für die Qualität.
Jochen, für alle, die dich nicht kennen, mal erklär dich mal in 3 Sätzen. Erster, wer bist du? Zweiter, was machst du? Dritter, was unterscheidet dich von anderen Winzern in Deutschland?
Ja, ich bin Jochen Dreisigacker. Ich bin Winzer in Rheinhessen, hab das Weingut meiner Eltern übernommen, hab ca. 3 Jahre gebraucht, um alles niederzubrennen, was sie vorher aufgebaut haben, alles neu zu machen, einen ganz eigenen Weg zu gehen, unverwechselbar zu sein und vor allem Zeit als großen Faktor wiederzubeleben.
Du arbeitest ja auch mit Tim Raue zusammen. Ihr habt ja Weine entwickelt, die bei ihm für das Menü abgestimmt ausgeschenkt werden in Berlin. Du hast mit Paul Ripke einen eigenen Wein gemacht. Du hast Weine für Till Schweiger produziert. Du bist bei der OMR auf der Bühne. Andere Winzer, würde ich sagen, die machen einfach Wein. Was ist denn dein eigentliches Geschäftsmodell? Weinberg oder Bühne?
Ganz klar Weinberg. Ganz klar. Jeder, der mich kennt, weiß das auch. Aber ich bin Menschenfreund, würde man sagen. Ich mag's, mit großartigen Menschen umgeben zu sein. Jetzt hast du einige genannt, sei es Tim Raue, Paul Ripke. Es sind einfach immer wieder die Geschichten, die sich entwickeln. Das ist ja bei uns nie geplant. Tim Raue hat mich auf einer Küchenparty angesprochen und wollte Weine von mir. Ich habe damals mich nicht zurückgemeldet. Da hat er mich irgendwann eine Woche später angerufen und hat mir keine Proben geschickt. Ich habe dann die Weine hingeschickt, weil ich es cool fand, dass er sich nochmal gemeldet hat. Und dann hat er mich irgendwann nach Berlin eingeladen, hat mir gezeigt, was möglich war zwischen seinen Gerichten, meinen Weinen. Und genauso bei Paul, der kam mit dem Fahrrad bei uns vorbei. Und wir haben uns gut verstanden. Er mochte die Riesling, hat gesagt, lass uns was zusammen machen. So entsteht das. Bei uns wird nie was geplant, sondern es entsteht oder es entsteht nicht. Und aber wenn du mich zurückfragst, wo gehöre ich hin? Ganz klar mehr ins Weingut. Aber ich mag auch die Welt. Ich will was erleben, ich will was sehen. Und das ist für mich auch ganz, ganz wichtig. Und so auch die Eindrücke zusammen, die ich brauche, um zum Schluss unser Weingut auch weiterzuentwickeln.
Gleichwohl hast du aber Tim Raue, wie du selber erzählt hast, recht skeptisch beäugt beim ersten Kennenlernen. Heute macht ihr 5 Weine, die exakt auf seine Gänge abgestimmt sind. Was hat dich da überzeugt? Der Mann oder das Menü?
Ganz klar der Mann. Jeder, der ihn kennenlernt, und sag mal, er ist natürlich sehr laut, aber er ist wahnsinnig treu, er ist ein ganz, ganz langer Partner und auch Freund für mich, und ich kenne kaum jemand, der so qualitätsorientiert ist wie er. Er ist ein absoluter Perfektionist. Er kann sich auch darstellen, er kann das nach außen tragen, aber er versucht auch immer zu reizen, im Positiven auszureizen, was geht, aufzuzeigen, was möglich ist, und das ist schon was, was ich auch mag, und da haben wir eine gute Verbindung. Das macht immer wieder Spaß, weil es nie langweilig wird.
Jochen, unser Podcast richtet sich ja an professionelle Investoren, die auch sehr genau Bilanzen lesen. Wenn ein professioneller Investor dein Weingut jetzt wie ein Unternehmen analysieren würde, was wäre dein stärkstes Asset und wo würde der sofort nachhaken?
Ich glaube, ein klassischer Investor, der nur auf die Bilanz guckt, der würde, glaube ich, erstmal die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn er sieht, wie viel wir ja an Werten vor uns hinschieben. Einfach weil es für uns nicht darum geht, schnell Wert zu generieren, sondern es geht eher darum, Assets bei uns zu sichern, zu halten. Unsere Weine sind unsere Assets. Wir lagern teilweise Weine über 10 Jahre, bis wir glauben, dass sie perfekt sind. Ich glaube, jeder Investor würde vorher sagen, du kannst es doch verkaufen, warum gibst du es nicht raus? Und mir geht es aber darum, wie kann ich die Menschen noch mehr begeistern? Und nach 10 Jahren mit Sicherheit mehr als nach 2. Und das ist was, für was wir auch als Weingut stehen, aber was sicherlich betriebswirtschaftlich nicht unbedingt die beste Entscheidung ist.
Nun trinken die Deutschen immer weniger Wein. Menge und Umsatz sind im deutschen Weinhandel um rund 7% gefallen. Gleichzeitig bist du regelmäßig ausverkauft. Was läuft da gerade und was siehst du, was andere nicht sehen?
Ich glaube, wir sind nicht nur im Strukturwandel, sondern wir sind in einer Riesenveränderung. Es wird weniger Wein getrunken, es wird bewusster Wein getrunken. Wir haben seit Tag 1 schon gesagt, es muss darum gehen, dass du, wenn du was trinkst, etwas hast, zum einen, was dir gut tut, was aber auch unverwechselbar ist. Wir wollen unsere Böden und Lagen zeigen, wir wollen sie schmeckbar machen, wir wollen aber auch begeistern. Ich glaube, heute wird mehr Wein getrunken. Es geht nicht um den Alkohol primär, sondern es geht darum, einen schönen Moment noch schöner zu machen, einen schönen Moment zu kreieren. Und dafür stehen wir auch. Und ich glaube, wenn man sich bewusst entscheidet, eine Flasche Wein zu trinken, dann wird man vielleicht auch zu dem greifen, der einfach handwerklich auch hervorragend gemacht ist. Und wir stehen ganz klar dafür. Ich habe auch schon immer gesagt, ich glaube, dass es um den Einstieg, um die Spitze geht, dass die Mitte immer mehr Probleme haben wird. An dem Punkt sind wir gerade, dass alles, was nicht wirklich eine 100% klare Richtung hat, verliert. Und wir haben uns früh rechtzeitig eingeordnet, was uns heute hilft, auch am Markt zu bestehen, ganz klar.
Aber wir haben jetzt hier schon ganz viel über dich gesprochen. Wer sind denn deine Kunden? Also der durchschnittliche Deutsche, habe ich gelesen, gibt im Weinkauf 3,83 Euro pro Flasche aus. Ist jetzt nicht übertrieben viel, um das mal so zu sagen. Deine Weine kosten ein Vielfaches. Also wer kauft deinen Wein eigentlich? Und hat sich das in den letzten 5 bis 10 Jahren verändert?
Also ich würde mal sagen, es ist schon immer der bewusste Genießer. Und natürlich in den letzten Jahren hat sich das Weingut aufgrund von Nachfrage von tatsächlich, da wir nur eine begrenzte Menge haben, ne, wir skalieren eigentlich immer nur in Qualität und nicht in Quantität. Das heißt, die Weinflaschen sind dieselben, die Nachfrage wird größer. Dadurch ist natürlich auch zum Schluss, entwickelt sich auch der Markt dafür oder für die Weine. Und dann wird die Zielgruppe auch ein bisschen spitze. Aber final sind es, glaube ich, schon immer dieselben Menschen gewesen, einfach die Leute, die auch auf ein gutes Stück Fleisch, auf einen guten Käse, auf ein gutes Grundprodukt Wert legen, denen wichtig ist, wo kommt's her, wie ist es gemacht, wie tut's mir gut oder nicht, oder sich damit beschäftigen. Das sind ganz klar diejenigen, die sich bei uns oder unsere Weine kaufen, und vielleicht lesen sie auch heute Abend, sind überzeugt, dass sie wissen, dass egal, was sie von uns kriegen, einfach das ist, was sie sich vorstellen, eine hochwertige Qualität vom kleinen bis zum großen Wein. Aber das ist genau das, was ich auch aufbauen will. Ich möchte mit unserem Namen, ich schreibe meinen Nachnamen auf jede Flasche, auf jedes Rückenetikett. Das heißt, du sollst mit jeder Flasche ein Stück ein Bauchgefühl von mir kriegen, einen eigenständigen, besonderen Wein, der dir 100% Qualität verspricht. Darum geht's, und das versuchen wir immer wieder aufzuzeigen.
Aber ich sehe gerade an deinem Arm, du hast ein Whoop-Armband, oder? Das heißt, du achtest schon auf deine Fitness, wie dein Schlaf ist, etc., würde ich jetzt mal unterstellen. Jetzt ist ja der No- und Low-Alkohol-Trend draußen, der wächst ja. Immer mehr Leute, also gerade bei der jüngeren Generation, die achten mehr auf sich. Wie positioniert man denn den Wein in einer Gesellschaft, die kollektiv beschlossen hat, zumindest ein Stück weit nüchterner zu werden und mehr auf solche Fitness-Tracker zu achten, und wie es einem geht?
Also ich bin ja auch der Überzeugung, dass momentan teilweise auch eine absolute Gegenreaktion zu Covid stattgefunden hat, wo wir doch alle zu Hause waren, wahrscheinlich das ein oder andere Glas vielleicht auch mehr getrunken haben in der Zeit, wo wir halt einfach nichts anderes zu tun hatten, muss man ganz ehrlich sagen. Und wir haben auch gelernt, dass es wichtig ist, auf die Fitness zu achten. Also mir geht's auch so. Wir wissen alle, wir werden älter. Und wenn man gut altern will, dann muss man natürlich auch was für seine Fitness tun. Aber ganz ehrlich, ich messe eben auch mit meinem Whoop-Band, wie mir es geht. Es ist weitaus wichtiger, dass ich gut schlafe, dass ich im Endeffekt mich gut ernähre, viel bewege, und da schadet auch das eine oder andere Glas Wein nichts. Aber mir geht es tatsächlich so, ich will es wissen, ich will auch sehen, was sind die Einflüsse, weil zum Schluss bin ich vielleicht auch Versuchskaninchen für alle anderen, aber ich bin genauso wie der andere auch sehr bewusst, ich will wissen, was es geht, und umso wichtiger will ich auch wissen, was ist in einer Flasche Wein drin? Sind es tolle Trauben, aus dem der Wein gemacht ist, oder ist es zum Schluss einfach ein nettes Etikett und nichts dahinter?
Jochen, wir kommen aus dem Finanzjournalismus, und da sind Charts für uns so ein bisschen der Puls des Moments, und nimmt man den Fine Wine Index, den Livex Fine Wine, liegt der über mehrere Jahre im Minus. Das kann man wahrscheinlich mit teuren Uhren und exklusiven Sneakern heute auch so sagen, aber hat sich Wein als Investment gerade als ein gefährliches Narrativ dargestellt?
Nein, ich glaube, es ist absolut eine Marktphase, wie du es gerade sagst. Ich glaube, bei Uhren, bei Whisky, bei allem ist es ja so, es geht ja nie alles auch in einem Chart in eine Richtung, sondern du hast immer Korrekturen, du hast immer Zwischenerholung. Ich glaube, dass wir tatsächlich in einer Downtrend- bis Seitwärtsbewegung sind. Mir ist es ja viel wichtiger als der Preis zum Schluss zu sagen, wo entwickelt sich die Qualitäten. Das ist eigentlich ganz schön zu sagen, weil ein Wein entwickelt sich auch nie gleichmäßig. Wenn du einen Wein hast, einen Jahrgang, der hervorragend ist, der ist in der Jugend erstmal verschlossen, dann entwickelt er sich langsam. langsamer, das geht nie in eine Richtung, sondern es wird immer Wellenbewegungen haben, im Endeffekt wie ein Chart. Und ich glaube, dass wir einfach gerade momentan in einer kleinen Wellenbewegung nach unten sind, aber mit Sicherheit das, was rar und kostbar ist und auch da wieder, wenn es keine Commodity ist, sondern zum Schluss etwas, was knapp ist, was rar und kostbar ist, wird es auch noch umgehen.
Du hast gerade, sprechen wir eben über die Reife eines Weines, auch mal gegenüber dem Handelsblatt davon gesprochen, dass bei großen Weinen zu oft Kindsmord begangen wird. Heißt, sie werden viel zu früh getrunken. Was genau meinst du damit und was kostet dieses Verhalten?
Na, ich sag mal so, wenn man jede Flasche, die man öffnet, die man zu früh öffnet, in dem Moment, wo der Wein vielleicht noch nicht so entwickelt ist, wie man das gerne hätte, verliert man das Potenzial, einfach den Wein zu erleben in voller Blüte. Jetzt haben wir die letzten 20, 25 Jahre in Deutschland gelernt, wieder Weine herzustellen, die unheimlich lang und gut reifen und lagern können. Also lagerfähige Weine mit großer Substanz. Wir haben mit Riesling die Rebsorte schlechthin, klappt bei den Weißweinen, die am allerbesten reifen kann. Aber du musst den Wein auch die Zeit geben. Die Winzer lieben es ja vor 100 Jahren, die Weinkarten hochzuhalten, wo die deutschen Weine das Wertvollste waren, was es gab in der Weinwelt. Also teurer als Burgund. Aber zu dieser Zeit ging es um trockene wie edelsüße, gereifte Riesling. Es ging nie um den jungen Wein. Damals wahrscheinlich aufgrund von klimatischen Bedingungen, dass du nach die Weine erst nach 10, 15 Jahren trinken konntest. Man musste einfach warten. Und heute, glaube ich, aber es ist umso wichtiger, dass man selbst auch wir als Winzer akzeptieren, warten zu müssen, um wirklich die Qualität zu zeigen.
Also ist dieser Kindsmord, wenn du so willst, einerseits ein Kulturproblem der Konsumenten und mitunter auch ein Finanzierungsproblem der Winzer?
Korrekt. Dann bin ich überzeugt von. Es ist jetzt nicht so, dass wir, sagen wir mal, Qualitätsweinbau kostet viel Geld. Wir haben wahnsinnig viele Beschäftigte. Wir haben hohe Löhne zu zahlen. Da muss man natürlich doppelt und dreifach drüber nachdenken, in was und wie investiere ich. Aber ich glaube, für uns, wir haben ganz klar die Entscheidung sehr früh getroffen, dass wir unser bestes Asset in uns selbst und unsere Weine investieren und vielleicht dann weniger in eine Maschine oder irgendwas. Wir lassen halt auch natürlich bewusst Sachen weg. Auch wir haben Investmententscheidungen zu treffen. Und für uns war ganz klar, dass wir gesagt haben, in unser Investment, das ist das, was wir am besten kennen, wo wir wissen, welche Richtung es geht, da wollen wir rein investieren, um auch was aufzuzeigen, was kaum ein anderer macht. Wir zeigen heute Weine, die sind mindestens 10 Jahre gereift und das ist was ich glaube, ein großes Gewächs oder ein Wein, der jetzt gerade präsentiert wird, sind wir beim Jahrgang 2024 und wir kommen mit 2015 um die Ecke. Und ich glaube, wenn man sich mit gereiften Weinen beschäftigt, wird man mit den 2015er mit Sicherheit mehr Freude haben, als jetzt einen 2024er zu trinken, je nachdem, wie er ausgebaut ist.
Jochen, für deine Weine kommen nur Trauben von Reben in Frage, die mindestens 35 Jahre alt sind, richtig?
Nicht ganz.
Nee?
Also nein. Also für die großen Weine ja, weil je älter ein Rebstock, umso tiefer sind die Wurzeln, umso spannender wird der Wein. Aber wir haben natürlich auch Rebstöcke, die jünger sind. Wenn wir einen Weinberg pflanzen, dauert es ungefähr 3 Jahre, bis wir den ersten Ertrag haben. Und wir sagen normalerweise so mindestens 15 Jahre, bis es das erste Mal wirklich Top-Qualitäten gibt. Aber die Jahrgänge vorher verwenden wir natürlich auch und die kommen in unsere Gutsweine. Das sind Weine für jeden Tag, die Spaß machen sollen, wo wir schon auch gucken, dass die kommen ja auch ein Stück weit früher raus. Da geht es um Frucht, Finesse, Intensität und das kannst du mit den Weinen super gut machen. Und je älter sie werden, umso wertvoller werden sie natürlich auch, weil die Erträge sinken, die Tiefe in den Weinen steigt und es wird halt immer spannender und dann setzen wir sie für die höheren Stufen ein.
Für die Premium-Weine brauchst du ja wirklich uralte Reben. Das heißt, du musst ja jetzt schon was planen, was du vielleicht gar nicht mehr erleben wirst, um es mal ganz sachlich zu sagen.
Das ist was wir ganz klar wissen. Ich pflanze ganz viele Weinberge, mit denen die nächste Generation hoffentlich oder diejenigen, die das weitermachen, hoffentlich viel Freude haben werden. Das ist bei uns immer, wir denken eher in Generationen. Das ist einfach so. Ich habe das Potenzial übernommen, was ich von meinen Eltern oder auch von anderen Winzern bekommen habe, die glücklicherweise gute Reben gepflanzt haben in guten Lagenstücken. Weil, klar, einen 45 Jahre alten Weinberg habe ich nicht gepflanzt.
Und gleichzeitig hast du ja auch gesagt vorhin, du entscheidest viel aus dem Bauch heraus, du schickst aus Meetings heraus Sprachnachrichten direkt an Leute. Wie lebt man mit diesen beiden Zeitgefühlen gleichzeitig? Auf der einen Seite, ich plane was für 45 Jahre und auf der anderen Seite bist du ein bisschen hibbelig und willst Dinge eigentlich gleich alle sofort machen.
Also ich bin grundlegend absolut ungeduldiger Mensch, das stimmt. Also ich bin gerne auch auf 20 Hochzeiten gleichzeitig, ich beschäftige mich gerne mit vielen Dingen gleichzeitig und weiß auch schnell zu reagieren. Auf der anderen Seite habe ich auch zu akzeptieren gelernt, dass du in manchen Punkten einfach die Zeit brauchst. Und gerade, ich glaube, die Weine wegzulegen ist so ziemlich der größte Widerspruch, den man sich vorstellen kann, wenn man mich so normalerweise kennt. Aber ganz ehrlich, mich hat es immer wieder begeistert, wenn ich mit Kollegen Weinen probiert habe. Wenn wir privat zusammensitzen, wir öffnen nie einen jungen Wein, sondern jeder holt was aus dem Keller, was 10, 15 Jahre oder älter ist oder auch mindestens mal 5. Und das ist das, was uns begeistert. Und du sitzt irgendwann da und stellst dir die Frage, wieso, in drei Gottes Namen, gebe ich die Weine zu früh raus und verschenke das Potenzial und habe selbst für mich, weiß ich, was gut ist, aber meinen Kunden, die nie eine Ahnung haben, wenn ich sie nicht aufzeige, werden das feststellen können. Genau da muss man einfach sagen, da weicht die Ungeduld und da kommt die Geduld und da habe ich auch unfassbar viel Ruhe, die ich auch gerne ausnutze.
Jochen, du hast zusammen mit deinem Bruder Christian das Weingut damals übernommen. Und später habt ihr euch denn getrennt. Du bist jetzt beim 30-Acker, er hat ein anderes Modell. Viele Familienunternehmen scheitern auch nicht in aller Öffentlichkeit, sondern am Esstisch. War es eine saubere Trennung, die Rolle zwischen dir und deinem Bruder? Ist das eine eigentliche unternehmerische Mehrleistung?
Das kann ich sehr einfach erklären. Wir sitzen immer noch am Mittagessenstisch zusammen, jeden Mittag. Also von daher, die Verbindung ist noch da. Mein Bruder hat sich aus Dreisigacker damals verabschiedet, weil wir hatten die Möglichkeit, ein weiteres Weingut zu übernehmen, Dr. Köhler. Und er hat entschieden, das neue Weingut zu machen, weil er gesagt hat, der Betrieb hat sich so stark in deine Richtung verändert und es ist so kleinteilig geworden und das ist nicht der Weg, den er gerne gehen wollte, sondern er wollte eher einen anderen Weg gehen. Das heißt, er mag das einfach, gerne auch die zweite, dritte, vierte Flasche zu öffnen, einfach Weine zu machen, die sehr viel Trinkvergnügen haben, die vielleicht intellektuell ein bisschen einfacher zu verstehen sind, einfach nur Spaß machen und ihm war es immer wichtig, dass er ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Ne? Und das haben wir gesagt, okay, das ist in einem Weingut nicht zu verbinden, aber in zweien. Und so hat er Dr. Köhler übernommen und wir unterstützen uns jeden Tag. Wir arbeiten auch da sehr eng zusammen, aber ich habe für mich damals gesagt, um 30er zu dem zu machen, was ich glaube, was es ist, ist es mir wichtig, dass ich es für mich alleine mache, weil ich möchte Risiken für mich alleine eingehen. Ich möchte niemanden zum Schluss auch vielleicht finanziell in Lage bringen, wo er sagt, was hast du da gemacht? Oder ich muss Kompromisse eingehen bei Entscheidungen, die ich nicht eingehen will. Ich bin ein sehr kompromissloser Mensch und deswegen habe ich gemerkt, für 30er brauche ich das. Das heißt aber nicht, dass ich an anderen Punkten auch mit meinem Bruder gemeinsam was gemeinsam machen kann. Das machen wir auch heute und das ist toll.
Aber jetzt stehst du ja eher für Athlon und Tim Raue, dein Bruder für einen breiteren Zugang. Zwei Brüder, zwei Strategien. Welches Modell ist denn in der Krise robuster?
Also ich würde mal sagen, es ist finanziell erfolgreicher. Das ist ein ganz klares Modell meines Bruders, weil du halt einfach es ganz anders steuern, auch skalieren kannst. Ne? Also mein Bruder ist auch weitaus größer als das, was ich mache. Ich habe ja gesagt, unsere Flaschenmenge ist begrenzt und bei meinem Bruder würde ich sagen, ist er eher offen. Und solange er auch für sich sagt, dass er das in einer guten Qualität hinbekommt, er hat ein gutes System dafür gefunden und produziert hervorragende Weine, wo man auch sagen muss, du kriegst da auch viel Wein. Wenn du einfach ein gutes Glas Wein trinken willst, kriegst du da mit preis-leistungsmäßig ein tolles Glas Wein. Und ich glaube, bei uns geht es nochmal um mehr als einfach nur das Wein trinken, sondern es geht und ums Philosophie und dran, es geht um die Tiefe und die Struktur der Weine, um die Kleinteiligkeit. Ne? Und das ist einfach eine ganz, ganz andere Herangehensweise und ich glaube, für beides ist Platz im Markt.
Du hast ja selbst zwei Söhne. Wenn du an die Nachfolge denkst, was würdest du denen raten und was würdest du denen ersparen, was du vielleicht selbst durchgemacht hast?
Da muss man sagen, zum Thema Nachfolge, entscheidend ist für mich die Begeisterung und dass du Spaß hast an dem, was du machst. Und wenn meine Söhne keinen Spaß an dem haben, sondern nur glauben, dass es bequem ist, das zu übernehmen, dann würde ich es nicht akzeptieren. Sondern wenn, dann müssen sie ihren eigenen Weg gehen. Ich wünsche mir dieselbe Lässigkeit, die meine Eltern hatten, die mir mit 20 die Verantwortung fürs Weingut übergeben haben und ich alles wirklich direkt umgebaut habe. Ich habe mit als 20-Jähriger oder als junger Typ denkst du nicht drüber nach, hast keine Familie, hast keine Kinder, hast keine Risiken und du entscheidest nach Bauchgefühl, nach Idealismus und dir geht es nicht darum, was andere über dich denken, sondern du machst einfach nur. Und diese Leichtigkeit ist aber zum Schluss genau der Impuls, den Betrieb braucht, um sich in der Zukunft richtig zu entwickeln. Und ich wünsche mir, dass ich genau dieselbe Leichtigkeit habe, die meine Eltern hatten. Die waren damals Mitte 40, ich werde ein bisschen älter sein, aber dann müssen die Punkte zusammenkommen. Dem muss die Begeisterung dafür da sein und es kann auch heißen, dass alles anders wird. Aber das wäre für mich genau der richtige Weg und das würde ich Ihnen auch raten, weil nur dann würde ich sagen, macht es Sinn, das Weingut fortzuführen. Ansonsten, wenn Sie einen anderen Weg finden. Für mich ist nur wichtig, dass Sie Leidenschaft für das empfinden, was Sie machen, weil dann werden Sie gut sein in dem, was Sie tun.
Bewerte uns noch ein bisschen mal die Weinwelt im Allgemeinen und im Speziellen. Du hast mal gesagt, Grauburgunder sei für Winzer manchmal etwas langweilig, die Spannung fehlt. Ist die Traube quasi so ein bisschen Ausdruck unserer deutschen Konsensgesellschaft?
Was zeigt Grauburgunder? Grauburgunder, wenn er gut gemacht ist, zeigt Harmonie. Heike, du holst viele ab, so ein bisschen der Everybody's Darling, das ist genau der Punkt. Du vielleicht zeigst ein Stück weit weniger Charakter, aber du zeigst auch, und das ist wichtig, bei den guten Betrieben zeigst du auch einen tollen Wein. Aber natürlich zeigst du nicht die Eigenständigkeit und dieses Boden-Terroir-Orientierte, was ein Riesling zeigen kann. Und ich glaube, wir wollen ja schon auch zeigen, was uns ausmacht. Und wenn du jetzt vom Ausland international auf Deutschland schaust, sprichst du über eine Rebsorte vor allem, das ist Riesling und vielleicht noch über einen Spätburgunder. Beides charaktervolle Rebsorten. Und ich finde, man darf alles das machen. Man darf sich auch mit Grauburgunder beschäftigen, aber wir sollten auf keinen Fall das vergessen, was uns ausmacht. Und deswegen habe ich auch bewusst, auch wenn ich der Grauburgunder für uns nach wie vor in Deutschland einer der wichtigsten Weine ist, bewusst angefangen, einen Riesling zum Beispiel mit Vintages, das ist ein Wein aus mehreren Jahrgängen, auszubauen, den es so in seiner Art noch nicht gab, aber tatsächlich um dem Grauburgunder Konkurrenz zu machen, weil ich gesagt habe, Harmonie kriegen wir mit dem Riesling auch hin, wenn wir ihm die Zeit geben. Dafür brauchst du keinen Grauburgunder und dann hast du vielleicht auch als nicht oder jemand, der Angst hat vor einer Rieslingsäure zum Beispiel, eine Alternative. Aber das heißt nicht, dass wir Grauburgunder abschreiben, aber ich glaube auch da, es geht mehr.
Jochen, du hast mal gesagt, wenn du einen Tag einen Job tauschen könntest, würdest du Elon Musk wählen. Das reicht für ein Leben, hast du gesagt. Was wolltest du in diesem einen Tag als Musk eigentlich tun?
Ich glaube, was mich am meisten interessiert hat, jemand wie er ist wahrscheinlich 10 Jahre voraus. Und ich würde gern sehen, was er sieht. Ich würde gern sehen, wo geht die Welt hin. Ich bin immer wieder total neugierig, wie geht die Welt weiter. Ich bin mit neuen Trends. Ich will einfach auch technologisch. Ich bin kein ITler und habe mich mit Blockchain beschäftigt, weil es mich interessiert hat. Genauso geht es mit KI und AI weiter, auch wenn es teilweise ein totaler Widerspruch ist zu dem, was wir machen. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, auch nach vorne zu gucken. Es ist immer wichtig zu sehen, wo geht's hin, zu öffnen. Ich würde mal sagen, Elon Musk ist heute ein Beispiel für Innovationskraft hoch 20. Und genau deswegen wäre es mal spannend gewesen, kurz in den Kopf reinzugucken.
Jochen, 3 Dinge, ohne die du nie aus dem Haus gehst.
Und die ich nie aus dem Haus gehe, wahrscheinlich würde heute jeder sagen, mein Handy. Weil natürlich ich auch jemand bin, der permanent immer gern informiert sein will. Und das Handy ist mittlerweile ein ganz, ganz wichtiges Stück. Was fehlt noch aus dem Haus? Kommt drauf an, wie weit weg. Weil ansonsten würde ich immer meine Familie anpacken, ganz klar. Und im besten Fall, wenn ich weiß, es dauert länger, ein gutes Glas.
Welchen Wein würdest du, wenn du einen mitnehmen müsstest, noch einmal mitnehmen und trinken, von dem du weißt, dass es wahrscheinlich nicht mehr passiert?
Ich habe die Weine, die mich am meisten begeistert haben, waren tatsächlich die gereiften Weine, die teilweise 50, 60 Jahre und älter waren. Wenn ich die Chance hätte, so einen Wein, wenn es heißt, es wäre mein letzter, dann wäre es mit Sicherheit einer, der mir eine Geschichte erzählt, in dem ich mich reinversetzen kann, eintauchen kann und wahrscheinlich viel Zeit verbringen kann. Definitiv ein Riesling, weil ich glaube, nur die Rebsorte hat das Potenzial, aber dann muss was sein, was mich einfach in eine andere Welt bringt.
Ich möchte noch eine Frage stellen. Jochen, mit welchem Wein fangen Christoph und ich den Abend an und mit welchem sollten wir ihn aufhören?
Wenn ihr heute anfangt und wir reden über Innovation, müsst ihr definitiv den Vintages probieren. Einen Riesling aus 8 Jahrgängen. Das ist einfach frische und ein schöner Start. Und enden bitte schön mit unserem 15er Geiersberg Riesling. Da haben wir ein paar Flaschen heute Abend dabei. Da gibt es nicht viel von wenige 100. Und heute Abend haben wir 3 Stück dabei. Und ein Glas sollten wir auf jeden Fall mit dem Wein trinken. Oder gemeinsam trinken.
Jochen, der letzte Satz des Gesprächs gehört dir. Was soll jemand, der das heute gehört hat, morgen früh anders denken? Über Wein, über dich, über das Leben?
Anders denken, also ich hoffe, ein bisschen zeigen, was wichtig ist. Ich glaube, einfach mal machen ist ganz wichtig. Was mir wichtig ist, dass man sich an was dran wagt, dass man bereit ist, Fehler zu machen, bereit ist zu scheitern, aufzustehen, weiterzumachen. Dass wir, glaube ich, unfassbar viele Chancen haben. Und was vielleicht ganz wichtig ist, hör so oft Krise. Krise ist immer eine Chance, Krise ist immer eine Möglichkeit. Und ich glaube, auch die Chance, was zu verändern. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Das sage ich meinen Leuten jeden Tag. Wir haben, wenn wir tüchtig sind, wenn wir uns Mühe geben, wenn wir einen eigenen Weg finden, dann haben wir die Möglichkeit, ganz, ganz viel Großes zu bewegen.
Vielen Dank und zum Wohl.
Danke sehr.
Danke euch für die Zeit.